Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Podcasts.
Hä?
Letzte Folge aus England.
Oh, ich dachte, du machst Schluss mit mir.
Nein, Schatz, das würde ich nicht im Podcast machen.
Sondern per SMS.
Ja, eine WhatsApp, bei SMS kostet Geld.
Was würdest du schreiben?
Hey du, ich glaube, das geht nicht mehr mit uns beiden. Mach's gut, ich wünsche dir das Beste.
Das wär's?
Naja, was willst du hören?
Ja, also entweder ich wäre voll gemein oder ich wäre voll lieb.
Ja, aber ich habe keinen Grund, gemein zu sein. Und
das ist ja aber schon gemein.
Das ist halt schon gemein genug, dann versuche ich wenigstens nette Worte zu finden.
Wenn dein Kumpel das mit seiner Freundin machen würde, was würdest du dann machen?
Dann würde ich sagen, du bist ein Loser.
Und dann noch mit ihm Bierchen trinken gehen?
Und dann würde ich sagen, such dir andere Freunde.
Wer hätte dir dann keine Freunde mehr?
Also dann müsste mir das dann schon gut erklären können und darlegen können, warum das jetzt irgendwie nochmal sein musste, dann SMS zu schreiben. Und dann müsste ich aber auch schon hören, dass sie vorher auch ein persönliches Gespräch geführt haben oder so. Und sich dann vielleicht dazu verabredet hätten, das dann per SMS zu klären, die abschließende Bewertung der Situation.
Hm. Weißt du, was schon krass ist? Also ich vertraue dir schon richtig doll.
Aber du denkst, ich würde...
Naja, also ich meine, es gibt ja so viele Frauen, die aus dem Nichts, insbesondere wenn dann Kinder im Spiel sind, von ihren Partnern nach so 10, 15 Ehe- oder Beziehungsjahren einfach verlassen werden. Auf so oder ähnliche Arten und Weisen.
Ja, tut mir
oder leid. Oder wenn sie krank werden. So 20% der Männer verlassen ihre Frau bei einer Krebsdiagnose. Hm. Und das waren ja vorher auch nicht alles unglückliche Ehen. Deswegen, also so 100% vertrauen könnte ich jetzt, glaube ich, keinem Mann. Also deswegen haben wir auch einen Ehevertrag. Also auch für dich, aber trotzdem. Ist doch dumm, jemandem anderen 100% zu vertrauen. Aber weißt du, das ist schon krass.
Ja, jemanden zu verlassen, weil er krank ist, finde ich schon heftig.
Ja, vor allem ist es ja bei der Diagnose. Also nicht, weißt du, so... Ich finde schon, dass was anderes ist, wenn man einfach irgendwie... Manche Leute haben ja wirklich sehr, sehr lange, sehr schwere Krankheiten. Und wenn das Leben dann einfach einem zeigt, okay, das passt nicht mit uns, dann kann man nicht nur wegen der Krankheit zusammenbleiben. Aber... Zum Beispiel würde ich uns beiden zutrauen, dass wenn einer von uns beiden krank wäre und wir aber währenddessen merken, okay, wir sind eigentlich gar nicht glücklich miteinander, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit der Krankheit zu tun, dass wir uns trennen und wir trotzdem füreinander da sein können.
Ja.
Das würde ich jetzt auf jeden Fall mal hoffen.
Denke ich auch. Habe ich jetzt noch nicht solche negativen Gedanken an so einem schönen Sonntag hier, Vanessa. Ich weiß nicht, du hast einen schlechteren Ausblick als ich. Ich gucke hier schön in die Bäume, du guckst auf unser Chaos und den parkenden Camper. Ja, wir sitzen hier in einem Einraumhaus quasi. Das hat sieht ziemlich schick aus so, aber es ist ultra unpraktisch. Es gibt keinen Stauraum. Ja. Und da wir ja auch irgendwie im Camper gelebt haben, haben wir unsere Sachen jetzt auch irgendwie nicht gut verpackt in einem Koffer, sondern die Sachen, unsere Klamotten sind in Ikea-Tüten und die sind hier verteilt und die sind offen und der Hund holt sich die Dreckwäsche raus und bla und blub. Zusätzlich gibt es irgendwie keine Fußabtreter und die Hunde, die hier rein und raus gehen, machen einfach alles dreckig. Also auch wenn man die Füße sauber macht oder wenn man selber halt dann draußen war mit seinen Schlappen, dann verteilt man hier riesen Abdrücke. Naja, sieht schön aus, ist ein bisschen chaotisch, aber ist auch nur noch für 2 Nächte.
Immer bei Airbnbs, je moderner und cooler die aussehen, desto unpraktischer sind sie.
Ja.
Hatten wir schon mal, also schon mehrfach. Also das ist dann auch, also hier ist zum Beispiel auch nicht nur das, sondern das Bett ist in so einer komischen... auf so einem Spitzboden, und das wussten wir natürlich auch.
Ja.
Aber erstmal ist die Treppe ultra wackelig.
Die ist auch, also diese Stützpfeiler, also die sind
schief.
Ultra schief. Also ich weiß gar nicht, wer das abgenommen hat.
Ja, niemand natürlich. Wir sind hier in England, nicht in Deutschland. Ja. Und das Bett an sich ist unter so einer krassen Schräge. Das heißt, man kann bestimmt die obersten 30 Zentimeter nicht nutzen, weil außer man klemmt den Kopf zwischen Schräge und Bett.
Mhm.
Und das heißt, man schläft so ein bisschen weiter unten auf der Matratze und dann hängen halt bei mir sogar schon, und ich bin nur 1,68 groß, die Füße raus.
Ja.
Mega unbequem. Das heißt, wir sind einfach, wir haben uns das Sofa zusammengeschoben und schlafen auf dem Sofa, was auch einfach...
Wir haben noch unseren Topper aus dem Camper oben drauf gelegt, sodass es ein bisschen keine Ritze gibt, aber richtig toll ist nicht. Aber dafür müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Hunde irgendwie abstürzen und was auch immer und so fort. Was? Ach.
Hä?
Was auch immer.
Und so fort.
Und so fort. Und so weiter und so fort. Meine Forderung an der Stelle, Ferienwohnungbesitzende müssen mindestens eine Woche ausschließlich in ihrer Ferienwohnung wohnen, um zu prüfen, welche Kochutensilien fehlen, welches Geschirr fehlt, was ultra unpraktisch ist und wo man auf jeden Fall Function over Form machen muss, damit man hier eine gute Zeit haben kann.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, die gucken hier einmal so, einmal rein, denken sich so, ja, sieht schick aus und das ist das Wichtigste und das war's. Aber ja.
Ich muss auch sagen, auf Airbnb hatte das richtig krasse Bewertungen. Mhm. Ich hasse ja eigentlich auf Airbnb buchen, aber es gab nichts anderes, weil Holiday-Wochenende ist. Deswegen war alles ausgebucht. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mir dann aber die Bewertung durchgelesen und alle waren positiv, außer von einem Deutschen, der dann halt auch so Sachen bemängelt hat. So, ja, das und das ist unpraktisch und das ist nicht ganz ideal gelöst und so.
Ja.
Auf die deutschen Rezensionen, das habe ich auch schon richtig oft
so
im Internet gelesen, dass die Leute, die nicht deutsch sind, auch nach den deutschen Rezensionen gucken, wirklich? Weil das die ehrlichsten sind, ja.
Ja, ja und das gibt hier eine offene Dusche, aber der Abfluss funktioniert nicht gut genug und das war's. Man muss immer so gucken, dass man die Dusche rechtzeitig wieder ausmacht, damit die Dusche nicht überläuft.
Ja.
Also,
ich habe neulich erst verstanden, also ich glaube zumindest, dass es so ist, dass wenn Amerikaner sagen doch manchmal so, ja, ich habe ein neues Badezimmer, wir haben jetzt eine Steam-Shower. Und ich wusste immer nicht, was eine Steam-Shower sein soll. Und ich glaube, eine Steam-Shower ist quasi eine ganz normale Dusche mit einer Tür, die nach oben hin geschlossen ist. Also weder eine Duschwanne noch eine begehbare Dusche, sondern eine, in der sich halt der Steam sammelt, weil sie halt eine geschlossene Dusche ist, so wie Dusche in Deutschland. Also bei uns ist ja oben auch eine Ritze drin. Aber ich meine, grundsätzlich so eine klassische German Power Shower ist ja erstmal so ein viereckiges Ding in der Ecke.
Ja.
Und das ist in den USA was Besonderes. Na, entweder eine Duschwanne.
Ah, ach so, ja.
Oder und halt ein Vorhang. Oder dann halt solche ultramodernen, so begehbare Sachen. So offene Duschen.
Ja.
Offene Duschen, schlimmste Sache, die es gibt. Hasse ich. Meine Mutter hat auch sich vor 3 Jahren nur so ein neues Badezimmer machen lassen. So fancy, groß, schick, alles. Und der 2 schlimmsten Sachen, die es gibt, finde ich. Freistehende Badewanne und offene Dusche. Freistehende Badewanne, komplett scheiße, weil das Wasserding ist ja auch freistehend. Das steht ja immer so daneben dann. Das heißt, wenn du das Wasser ausdrehst, aber vielleicht schon nasse Hände hast oder in der Wanne nochmal nachfüllst und was nasse Hände hast, dann plätschert das alles so daneben. Und
da kommst du nicht ran.
Genau, und das auch bei der Badewanne, wenn du aussteckst, das ist natürlich auch plätschert das so daneben oder läufst du so am Rand runter. Das heißt, das läuft über so ein Klo einfach so am Rand nach unten und dann also es ist ein Schrott, also...
Es sieht schön aus.
Sieht schön aus. Und offene Dusche, bei denen, die haben auch noch so eine Doppelmenschendusche. Also da passen locker 3 Leute rein in deren Dusche.
Ja, bis zu 4 sogar, würde ich sagen.
Schrecklich. Wenn wir bei denen übernachten, ich dusche immer in unserem alten Kinderbadezimmer mit der voller
Steam-Shower.
Kalt zugekleisterten Dusche.
Ist aber eine Steam-Shower.
Die eine ganz normale Dusche ist, als in dem ultra fancy neuen Badezimmer, weil man sich da den Arsch abfriert.
Ja. Naja.
Und man muss richtig viel hier abziehen.
Stimmt.
Finde ich auch ganz schlimm.
Ja. Also, das sind unsere Luxusprobleme hier. Mit denen haben wir jetzt hier 8 Minuten vollgekriegt. Wir zur Transparenzzwecke. Es ist Sonntag nach der Veröffentlichung des letzten Podcasts, also 2 Tage später erst. Das heißt, es ist nicht richtig viel passiert. Wir haben nicht so viel zu berichten, außer das, was wir jetzt hier über dieses Haus zu berichten haben. Und dass wir gestern in Tunbridge Wells waren. Royal Tunbridge Wells. Und das war auf einmal, also ich bin da vorgestern oder so, war ich abends mal schnell einkaufen, weil wir nicht einkaufen waren. Und da sah das alles im Dunkeln und im Regen irgendwie nicht so schick aus und ein bisschen abschreckend. Da dachte ich so, da ist nichts, da kann ja nichts Schönes sein. Ja, bei Sonnenschein und wenn man da einmal durch diesen Durchgang irgendwie durchgegangen ist, auf einmal war dann richtig eine Flaniermeile, würde ich sagen.
Ja, aber es war ja nicht nur eine Flaniermeile.
Das war,
wir waren plötzlich in einer Parallelwelt.
Ja.
Also man muss natürlich auch sagen, England hat ja ganz krass, ich weiß nicht, noch krasser als in Deutschland, aber schon sehr, sehr auffällige Unterschiede in den sozioökonomischen Gruppierungen. Also die Schere zwischen Arm und Reich, beziehungsweise die Schere zwischen wie fancy sind Orte, ist gigantisch.
Ja.
auch so Nord-Süd-Ausrichtung, ein bisschen wie in Italien.
Nee.
Warum?
Italien ist umgekehrt.
Ja, natürlich, aber ich meine, dass das Land sich so unterscheidet, weil zum Beispiel in Deutschland ist das ja eher so ein regionales Ding. Also in Hamburg ist fancy, aber in München ist auch übelst fancy. Und die Bayern, denen geht es sogar noch besser als den Leuten im Norden, wobei die Leute im Norden und die Landwirte, denen geht es auch nicht schlecht.
Ja.
Und was ist das, vielleicht so ein Ost-West-Ding, aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es hier dann schon eine fancy Ecke, aber das heißt noch lange nicht, dass die Orte süß sind, weil es gibt zwar historisch sehr, sehr viele schöne Orte in Großbritannien, also diese Dinger, die man so auf TikTok sieht, so Cotswolds Steinörtchen, die so Harry Potter-mäßig aussehen, aber die neueren Sachen oder die, die belebt sind, sind oft richtig hässlich.
Mhm.
Weil die halt wie wir dann halt so schrottige Fußgängerzonen und solche Sachen haben. Und deswegen hatten wir jetzt nicht so hohe Erwartungen an den Ort hier.
Nee, wir haben ihn ja auch hauptsächlich gebucht, weil er nah an der Fähre ist. Also es ist von hier nur noch 1,5 Stunden bis zur Fähre oder bis zum Zug nach Frankreich. Und da wir ja Dienstag nach Hause wollen, war das das Wichtigste, dass es hier relativ nah ist und wir nicht noch so viel Auto fahren müssen. Ja. Damit, weil wir muss das ein bisschen aktig.
Was?
Nach Europa zu kommen. Wir müssen mit den Hunden ein Check-in machen, wir müssen ein Check-in machen, das Auto muss durchsucht werden, bla bla bla.
Ja.
Und da wollten wir dann nicht vorher noch 5 Stunden Auto fahren, wo dann noch 2 Stunden Stau dazukommen und dann haben wir immer ein Problem.
Das stimmt. Nee, haben wir. Also, aber Royal Tunbridge Wells in Kent, große Empfehlung, es ist extrem witzig, weil es ist so eine ganz lustige Mischung aus Travemünde und Sylt. Also hier sind auf jeden Fall die reichen Engländer unterwegs, die aus London irgendwie das Landleben gesucht haben. Hier fahren sehr fette Autos rum. Hier gibt es sehr viel, also es gab Cartier, es gab, wie hieß diese andere Marke da?
Patek Philippe Uhren.
So Uhren, keine Ahnung. Aber die Leute waren so alt. Also das war sehr witzig. Es waren extrem viele Rentner, auch in den Läden waren extrem viele Rentner. Aber das ist, also es gibt ja nichts Lustigeres anzugucken als reiche alte Menschen.
Warum?
Ja, das sind Karikaturen ihrer selbst. Das ist wie in Eppendorf oder Winterhude in Hamburg. Da gibt es auch ganz viele reiche ältere Menschen und die sind lustig. Weil die haben auch, also das ist natürlich oft verwerfliches Geld, was die da mit sich rumtragen. Und das sind meistens auch erzkonservative Arschkriecher, die ihre Kinder schlecht behandeln.
Die dafür sorgen, dass...
Aber trotzdem ist es lustig anzusehen.
Ja, weiß ich nicht.
Doch, finde ich schon.
Ich finde, das sind schlechte Menschen. Und die
vielleicht sind manche sind auch nett,
weiß ich ja nicht. Kann sein, aber die meisten davon werden eher rechts gewählt haben. Und die haben selber vielleicht noch 20 Jahre auf der Uhr.
Zu meinem eigenen.
Und die versauen 20-Jährigen ihre 60 Zukunft. Jahre, die sie noch
ja,
haben.
Ja, aber für meinen eigenen Fun an so einem Samstag in der Sonne stelle ich mir vor, das sind nette Omis und Opis,
ja.
Und finde das lustig, dass die mit einem 4.000-Euro-Sacko und einer 18.000-Euro-Uhr rumlaufen.
Ja, ist doch schön für die. Aber das Geld könnten sie nehmen und sinnvoll ausgeben.
Ja, wir könnten unser Geld
auch und für sinnvollere Dinge ausgeben. Die könnten uns jungen Leuten die Plätze im Café mal freimachen. So.
Weißt du, was ich schon mal zu jemandem gesagt habe?
Nein.
Da war ich aber noch relativ jung.
Mhm.
Das war in dem alten Edeka, der jetzt bei uns umgebaut wurde um die Ecke.
Mhm.
Also der Rentner-Edeka.
Mhm.
Und wenn man da vormittags einkaufen gegangen ist, was ich während Studiezeiten und Schulzeiten durchaus häufiger gemacht habe, dann wurde da immer rumgeschrien und sich gekloppt, weil Rentner, also die kennen ja gar nichts. Und dann haben die da auch immer gedrängelt und waren unfreundlich und keine Ahnung.
Mhm.
Und auf jeden Fall habe ich vorher irgendwo im Internet, weiß, gab es da schon Internet? Ja, gab es schon Internet, so einen Spruch gelesen, dass man sagen soll, gehen Sie ruhig vor, Sie haben ja nicht mehr lang. An der Schlange, wenn die so drängeln.
Ja.
Und irgendwie war das so in meinem Kopf drin, dass es dann rausgeflutscht ist.
Das war gut. Meine Kumpels und ich hatten einmal eine rebellische Phase.
Mhm.
Und dann haben wir auch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch unprovoziert dann zu Personen, RentnerInnen, haben wir dann auch mal schönes Sterben gesagt.
Wirklich?
Ja.
Einfach so?
Ja, ich weiß nicht mal, in welchem Kontext, aber das, ja.
Ihr wart so schlimm früher.
Ja, ein Kumpel von mir hat noch mal zu so einem Typen, der uns irgendwie angemeckert hat, dass wir leise sein sollen. Wir waren halt in so einer großen Gruppe, ich glaube sogar von der Schule unterwegs, auf der Fähre im Hamburger Hafen. Und hat uns dann angepöbelt und dann haben wir halt zurückgepöbelt und dann hat ein Kumpel zu ihm gesagt, ja, geh erstmal deine Glatze polieren, du Eiernacken. Dann ist er aufgestanden, hat ihm einen Nacken gepackt.
Wirklich? Ja. Der hat einfach beim Kind im Leid, hat das Kind körperlich angegangen. Ja. Junge, das ist aber auch unnormal peinlich.
Ja. Wir sind immer noch in der Nähe vom Flughafen London Gatwick, deswegen.
Ist laut hier.
Ist hier laut. Ja, und da, man hat hier durch die Scheiben hat man einen schönen Blick in den Garten, aber am Ende des Gartens ist ein Public Footpath und da gehen viele Leute mit ihren Hunden spazieren und dann regt das natürlich unseren kleinen Wachhund hier auch auf.
Ja, die bellt in fremden Häusern, bellt sie, wenn jemand kommt, weil sie sich da nicht so sicher fühlt. Zu Hause bellt sie zum Glück nicht, wenn jemand kommt.
Nur wenn es klingelt.
Ja, aber nur so einmal. Finde ich auch gut.
Falls man die Klingel nicht gehört hat, ne? Dann hast du wenigstens den Hund gehört.
Erstmal stimmt das wirklich und zweitens finde ich es auch nicht so schlimm, wenn sie halt, also das ist halt okay, wenn sie ansagt, dass da jemand kommt. Sie kläfft ja jetzt nicht.
Und wenn hier die Grenzer in unser Auto kommen, dann bellt sie auch.
Grenzer? Die Zollmenschen. Ja. Grenzer. Nicht in der DDR, ey.
Das sagt man so. Ich freue mich schon.
Beamten.
Ja, ich freue mich schon auf unsere tolle Kontrolle, wenn wir von Holland nach Deutschland einreisen, dass dann die schöne Bundespolizei sich die Füße in den Bauch steht und Autos kontrolliert.
Machen wir es immer noch. Ich dachte, die wollten streiken.
Die Polizisten.
Habe ich neulich von der Polizeigewerkschaft gelesen, dass sie gesagt haben, wir machen die Scheiße nicht mehr, ja. Weil wir an allen anderen Stellen keine Leute mehr haben.
Das ist auch
haben.
Richtig so, aber die Polizisten dürfen nicht streiken.
Ja, ich weiß aber, dass die auf jeden Fall sich schon massiv wehren wollen dagegen.
Gut.
Haben sie nicht.
Können sie machen, wie sie wollen. Wenn der Dienstherr sagt, so ist, dann ist auch so und nicht anders.
Ist Olle Merz der Dienstherr?
Auf jeden Fall der Innenminister.
Naja, egal, reden wir nicht darüber. Reden wir über was anderes.
Sonst ist da wieder zu viel Halbwissen.
Ja, erstmal zu viel Halbwissen und dann rege ich mich wieder auf, weil das ist nicht gut für den Puls und auch nicht für meine Falten. Lukas, weißt du, ich werde nächste Woche, übernächste Woche 29, ich darf mich jetzt nicht mehr so aufregen.
Mehr als zwei Wochen hast du noch.
Echt?
Ja, heute ist der 2.
Na, am 17. auf jeden Fall. Und Leute, wenn ihr an dem Tag nicht unseren Podcast repostet und empfehlt, dann bin ich sauer. Das kann ja auch mal ein Geburtstagsgeschenk für mich sein.
So nämlich.
Nein, das habe ich natürlich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, könntet ihr vielleicht an meinem Geburtstag den Podcast reposten, weil das würde mich freuen als Geburtstagsgeschenk.
Ach, dann überlege ich es mir mal.
Okay, willst du noch was sagen? Ach, eigentlich wollte ich noch mit dir was besprechen.
Ach so, dann besprich mal.
Wie spät ist es? Also wie viel Zeit haben wir schon belabert?
17 Minuten.
Boah, das ist schon lang.
Dann halte ich kurz.
Das kann ich nicht. Ich wollte fragen, warum du nicht gerne mit mir tanzt im Wohnzimmer.
Ich mache das nicht so gerne, weil ich das nicht so gerne mag.
Aber spürst du nicht so ein Kribbeln in deinem Bauch und Nein. in deinem Herzen, wenn du mich so im Arm hast?
Ich freue mich dann. Aber ich weiß auch, dass du gleich meckerst, weil ich dann nach 3 Minuten sage, das reicht mir, dann wirst du meckern.
Ja, weil ich dann enttäuscht bin. Aber wieso reicht's dir? Ich brauche da eine genauere Erklärung.
Wieso reicht's dir, 3 Minuten Fahrrad dran zu gucken?
Ja, weil das ist ja nichts Gemeinsames.
Doch, das ist, man hält sich an Händen und sagt, ja, Vingegaard, los!
Das hat in dir ein Herzklopfen und ein Flattern, ein Gefühl von Nähe und Liebe auslösen?
Ja, gemeinsame Erfahrung.
Das wäre für dich ein romantischer Moment von Nähe, wenn ich mit dir Händchen an ein Fahrradrennen gucke?
Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Und okay. Tanzen haben wir schon bestimmt mehr als 10 Mal gemacht, ungefähr. Und gemeinsam Fahrradrennen ungefähr 0.
Okay, dann können wir es ja mal machen. Aber weißt du, wie lang ein Fahrradrennen ist und wie viel du dafür dann mit mir tanzen musst?
Wir können auch ein Cyclocross-Rennen gucken. Das geht nur eine Stunde.
Das ist aber auch richtig viel tanzen.
Ja, aber wir haben schon in unserem Leben mehrere Stunden getanzt.
Ja, das ist so ein Downfall. Wir haben uns kennengelernt beim Tanzkurs und jetzt willst du nicht mal Slow Dance
Doch, in ich habe schon auch mir. Vorgeschlagen, mit dir einen Tanzkurs zu machen im Leben.
Nochmal wieder?
Ja. Hast du abgelehnt?
Ich möchte auch gar nicht so mit Druck, ich möchte einfach nur so romantisch hin und her gewogen werden.
Ach so, na gut.
Na gut, vielleicht also lässt keine ich Antwort einrichten. Bekommen.
Ne, ich mach's ja, aber es ist jetzt nicht so, ich mach's dir zuliebe.
Ja, ich weiß, deswegen, das war ja meine Frage, warum? Warum dir das nicht gefällt? Wie kann man das nicht mögen? Das ist, als würde jemand sagen, ich mag nicht gerne, weiß ich nicht, Komplimente bekommen.
Nee. Das kannst du sagen, ich finde das so, ich aber du kannst nicht sagen, so. Das ist so.
Ich finde das hass.
Okay, dann ist das in Ordnung. Ich finde, das hast du, wie man keine Fahrradrennen gucken kann.
Okay.
Siehst du?
Wir werden uns sind nicht einig.
Wir sind einfach unterschiedliche Meinung.
Na gut. Dann jetzt aber wirklich News der Woche.
NDW News der Woche.
Unsere News der Woche beziehen sich heute auf den Sudan. Und zwar auf die Stadt Al-Fashir.
Was ist das? Warum guckst du mich so an?
Weil wir eben das geübt haben und ich jetzt nicht sicher war, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Es heißt Al-Fashir.
Al-Fashir. Na gut. Auf jeden Fall gibt es ja, seit 2023 einen großen Konflikt zwischen zwei Playern im Sudan. Das eine sind die sudanesische Armee und das andere sind die Rapid Support Forces, eine Miliz, die aus einer anderen Miliz hervorgegangen ist. Und ich melde mich jetzt hier nochmal aus dem Schnitt, weil mir aufgefallen ist, dass wir den Kontext nicht ganz präzise genannt haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, um zu verstehen, was da gerade passiert. Also, die RSF ist damals aus Milizen hervorgegangen, die 2005 in Darfur für Menschenrechtsverletzungen und Völkermord verantwortlich waren und damals im Auftrag vom Diktator Bashir gehandelt haben, der damals an der Macht war. Und nach dem Militärputsch hat die sudanesische Armee die Macht übernommen und diese Milizen aus Darfur sind die RSF geworden und haben gemeinsam mit der Armee regiert. Dann sollte die RSF in die Armee integriert werden und darüber sind der Befehlshaber der Armee und der Befehlshaber der RSF in Streit geraten und dieser Krieg ist ausgebrochen. Und die strategische Relevanz von El-Fashir ist eben die, dass die zentrale Knotenpunkt ist, um die Region Darfur kontrollieren zu können. Und jetzt ist die Frage, ob die RSF nur in Darfur regieren will und sich da abspalten will vom Land oder ob sie von da aus einen Angriff auf Zentralsudan beginnen und sich da jetzt erstmal sammeln und vorbereiten. Liebe Grüße. Ja, der Anführer dieser Rapid Support Forces, dieser Miliz, war der Stellvertreter vom sudanesischen Armeechef und die sind dann in Streit geraten. Der sudanesische Armeechef wollte diesen Führer der Rapid Support Forces entlassen und darüber sind diese Kämpfe dann in der Hauptstadt Khartoum vor 2 Jahren ungefähr ausgebrochen, vor mehr als 2 Jahren. Und die Kämpfe haben sich zunächst auch nur auf Khartoum bezogen. Die Stadt ist mittlerweile weitestgehend entvölkert und zerstört. Die Menschen sind geflohen. Und ja, der Konflikt hat sich dann zunehmend auf das Land ausgebreitet. Und El-Fashir war der letzte oder einer der größten Hochburgen der sudanesischen Armee, die jetzt von den Rapid Support Forces nach der erfolgreichen Belagerung übernommen wurde. Und da gibt es nochmal...
Diesen Sonntag.
Ja, genau, letzten Sonntag.
Ja.
Da gibt es jetzt nochmal große Fluchtbewegungen dadurch und massive Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen von Zivilisten, Massenhinrichtungen. Ein Krankenhaus wurde quasi gesäubert, da wurden 460 Leichen gefunden, nachdem die da durch sind. Also ein Genozid im Zweifel auch. Kann man sogar schon sagen. Und wir wollten da einmal darauf aufmerksam machen, dass im Sudan der Sudan ist ein Failed State. Also es gibt keine Pressefreiheit, keine Demokratie. Das ganze Land ist unfrei und korrupt. Und obwohl der Sudan eine der größten Volkswirtschaften Subsahara-Afrikas ist,
also aber alles, das ist natürlich auch hervorgegangen aus der Kriegsökonomie. Also mit Krieg lässt sich ja wahnsinnig viel Geld verdienen.
Ja, ja. Ja, aber genau. Und was man auch wissen muss, Sudan ist seit quasi 1985 im Bürgerkrieg. Also die hatten keine wirklichen ruhigen Zeiten. Und vor 15 Jahren hat sich das Land ja auch aufgespalten. Der Südsudan hat sich vom Sudan abgespalten. Derzeit sind auch ungefähr 16 Millionen Sudanesen auf der Flucht innerhalb des Landes. Und bei einer geschätzten Bevölkerung von 50 Millionen ist das ja ein sehr großer Anteil. Und ungefähr die Hälfte des Landes oder die Hälfte der Bevölkerung braucht humanitäre Hilfe, die durch beide Konfliktparteien nicht zugelassen wird oder nur bruchstückhaft, nicht ausreichend. Und das führt halt zu einer massiven Hungersnot. Und
ist die schlimmste humanitäre Krise, die es derzeit gibt. Was ich krass finde, weil ich weiß nicht, ob das eine Folge von Rassismus ist, weil es ist ja so, dass je weißer die Betroffenen oder die Opfer von Konflikten, desto mehr wird darüber berichtet. Ich weiß aber nicht, ob man sagen kann, dass es da eine Hierarchisierung gibt von quasi People of Color zu Black People of Color.
Mhm.
Also ob der Grund, warum Gaza so viel mehr Aufmerksamkeit medial bekommt, der ist, dass es so sich so, dass es so eskaliert ist oder dass die...
Es ist auch deutlich näher dran. Also das hat nicht mal, nee, das stimmt nicht mal. Also Sudan ist nicht weit weg. Nicht bedeutend weiter als der Gazastreifen, aber ich glaube schon, dadurch, dass Israel ja auch sehr weiß ist und auch sehr als europäisch anerkannt wird, ist das halt eine Verwicklung, die deutlich näher dran ist. Da, und plus im Sudan ist es sozusagen schon immer scheiße. Da ist schon immer Katastrophe, wie ich ja beschrieben habe. Oder wenn man das wahrnimmt, in den letzten 50 Jahren auf jeden Fall. Und ja, dann sind es Moslems und Schwarze.
Die Konflikt, also die ethnische Säuberung erfolgt gegenüber den nicht-arabischen SudanesInnen, obwohl man das ganz schlecht unterscheiden kann. Also es ist jetzt nicht direkt quasi afrikanisch versus arabisch, weil das sind ja nun mal alle SudanesInnen, sondern es gibt dann halt so Untergruppen sozusagen und die sind dann, werden nicht als arabisch betrachtet und die sind diejenigen, die verfolgt werden und die werden auch schon seit immer verfolgt. Ja. Und das ist ein Erbe des, was hast du vorhin gesagt, des Osmanischen Reichs, aber auch dann vor allem des britischen Kolonialismus. Also ja. Das ist ja sowieso immer das Problem, wenn wir über Konflikte in afrikanischen Ländern sprechen, dass man ganz schnell so das Gefühl bekommt, die haben es irgendwie nicht im Griff. Also so, dass in dem, auf dem Kontinent einfach irgend so ein diffuses Problem herrscht von Gewalt und die wissen irgendwie nicht, wie man einen Staat führt. Aber das ist im Gegenteil der Fall. Europäische Kolonialisten und Kolonialmächte haben einfach ganz, ganz viele afrikanische Länder so zerrüttet und mit so viel Gewalt und mit so wenig eigenen Möglichkeiten und vor allem so wenig eigener Agency zurückgelassen.
Ja, und Hass untereinander, also innerhalb der Länder.
Ja, das, also wir sind schuld daran.
Und, ja, und auch Länder gegründet quasi oder Landesgrenzen gezogen, ohne darauf zu achten, ob das gerade passt.
Ja, das war ja vor allem das Thema im arabischen Frühling dann und den... Deswegen, ihr seht ja dann auch die Grenzen, insbesondere in Nordafrika, wie es ist ja keine natürliche Grenze. Keine natürliche Grenze geht ganz gerade von oben nach unten.
Ja. Das sieht man ja in Europa.
Ja.
Wir haben keine Grenze, die so ist.
Ja.
Weil Europa ja auch mehrere Jahrhunderte gebraucht hat, um sich
zu sortieren.
Also
das ohne nicht, dass andere Forces da so dran rumgewurschelt haben.
Es ist, glaube ich, nicht mal 150 Jahre her. Da hatten wir in Deutschland 37 kleine Königreiche, bis die irgendwann mal vereint wurden.
Ja.
So, und dann hatten wir Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, zweimal diktatorische Strukturen.
Ja, also wir sind halt auch null besser, ne?
Und wir haben da währenddessen uns noch auf den Ressourcen anderer ausruhen können. Mhm. Oder mit den Ressourcen anderer unseren Aufschwung.
Ja, das Problem im Sudan ist auch, dass da super viele andere Länder Interessen dran haben. Also die UAE spielt da ganz viel mit. Also
Vereinigte Arabische Emirate.
Ja, und Ägypten hat natürlich auch, also dadurch, dass die Nachbarland sind, auch Interessen.
Genau, also die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein eigenes Gold und die unterstützen die Rapid Support Forces, die die Goldminen oder teilweise Teile der Goldminen kontrollieren. Und dieses Gold dann eben in die Vereinigten Arabischen Emirate verkaufen. Und grundsätzlich ist der Sudan ein ganz wichtiger Rinder-Viehzuchtort quasi für die arabische Welt. Deswegen ist da ein hohes Interesse dran, da mitzuspielen sozusagen.
Was ich noch ergänzen wollte, also da gibt es natürlich jetzt noch viel, 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 viel mehr zu sagen. Das heißt, so ein ganz grober Umriss dieses Konflikts. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber es schadet ja nicht, da zweimal drüber zu sprechen. Was ich noch hinzufügen wollte, 2019, als der damalige Diktator al-Bashir, oder heißt er auch El?
Nein, Al.
Gestürzt wurde,
ja?
Waren insbesondere Frauen Teil und Ursache und treibende Kraft des Umbruchs. Weil die unter dem der vorigen Diktatur dann besonders gelitten haben, wie immer. Jeder Konflikt ist exponentiell schlimmer für Frauen und Mädchen, weil Themen wie sexualisierte Gewalt oder Violence, also sexualisierte Gewalt als
Kriegswaffe,
oder natürlich auch einfach die Tatsache, dass Frauen eh immer schon schlechter in der Gesellschaft stehen und dass, wenn es allen schlecht geht, geht es denen besonders schlecht. Und Frauen leiden sowieso schon mehr an Hunger, weil sie weniger Essen zur Verfügung bekommen, weil so dieses die Idee von, na, der Mann braucht zuerst und am meisten und bla, das ist bei uns so und das ist auch in Sudan so. Und die haben sich dann auf jeden Fall gewehrt und protestiert und sich für eine Veränderung eingesetzt. Also die waren da ganz maßgeblich dran beteiligt. Aber wie immer, wenn Frauen an Umstürzen beteiligt sind, wie zum Beispiel auch in Libyen, ist danach, also sobald der Umsturz dann stattfindet, dürfen die nicht mehr mitmachen. Mhm. Also die können noch so politisch wichtig vorher gewesen sein, im Peacebuilding-Prozess werden sie systematisch wieder ausgeschlossen, was ein Riesenfehler ist, weil Frauen extrem wichtig in Peacebuilding-Prozessen sind, weil sie meistens das Herz und der Intellekt von Gemeinschaften sind. Also ich verstehe auch nicht, wie man das nicht sehen kann. Ich verstehe schon, weil Männer, aber wenn es immer Frauen sind, die in einer Familie, in einer Kernfamilie, die Familie zusammenhalten, alle managen, das Geld managen, die den Frieden wahren zwischen einzelnen Familienmitgliedern, die emotionalen Needs einzelner Familienmitglieder kennen. Who the fuck glaubt dann, dass Männer die sind, die besser größere Gruppen leiten können, wenn sie nicht mehr ihre eigene Familie leiten können? Und das trifft natürlich dann auch auf Peacebuilding-Prozesse zu und man sieht das dann, dass es nicht funktioniert, wenn Frauen nicht daran beteiligt sind. Und deswegen ist das alles wieder schief gegangen.
Was ich auch noch interessant finde über den Sudan, ist die Bevölkerungsstruktur, weil wir haben ein Medianalter von 18 Jahren. Hm. Also es ist ein sehr, sehr junges Land. 2023 waren 40% der Bevölkerung unter 15 Jahren.
Ja.
Also das ist schon...
Und dann bekommt die Tatsache, dass dort am meisten Kinder hungern. Also das sind einfach wirklich viele, viele Kinder, die da Hunger leiden.
Ja.
Nun gut, möchtest du noch was zufügen oder reicht das erstmal für einen groben Umriss?
Einen groben Umriss, denke ich, haben wir hoffentlich
geschafft.
Ja. Also Sudan war schon mal ein wichtiges Thema oder war schon mal ein großes Thema während der Darfur-Krise 2005. Ist jetzt schon 20 Jahre her, aber da gab es auch damals ein Lied von Matterfix.
Echt?
Die Big City Live geschrieben haben. Mhm. Die haben ein Lied über Darfur geschrieben, um da die Aufmerksamkeit hinzulenken.
Das wusste ich nicht, das ist cool. Okay, dann jetzt Thema der Woche.
Thema der Woche.
Da geht's auch um Konflikt.
TDW, Thema der Woche.
Die heilige Nacht.
Heilige Nacht.
Einsam schläft.
Da würde ich auch kein Weihnachten feiern wollen mit uns beiden. Thema der Woche ist Weihnachten. Es wurde sich gewünscht und wir fanden, das war ein extrem schlauer Wunsch.
Mhm.
Und es ist November, jetzt kann man schon mal über Weihnachten sprechen.
Und man kann es immer noch rechtzeitig vorher, um sich vielleicht auch auszuquartieren.
Mhm.
Mal so wegzufahren.
Im Speziellen...
Den ganzen Scheiß hinter sich zu lassen.
Genau, es geht im Speziellen um... Es geht jetzt hier nicht darum, was wir an Weihnachten essen oder so. Es geht darum...
Darum geht's auch in vielen Familien.
Ja. Es geht um Familie und Weihnachten, um Konflikte, wie löse ich das, wo feiere ich Weihnachten, wie feiere ich Weihnachten, weil natürlich haben Lukas und ich dazu eine Meinung und haben die ja auch schon ein paar Mal kundgetan, wie wir das sortieren sozusagen, unsere Weihnachten, aber wir wollten dann nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
Ja.
Und wir reden einfach mal drüber, wie geht man damit um, wenn man Weihnachten eigentlich nicht mit seiner Familie feiern will.
Und, wie geht man damit um?
Also ich dachte mir, wir geben erst ein ganz kurzes Update darüber, wie wir normalerweise feiern oder was bei uns die Ausgangssituation ist, auch wenn wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Deswegen mache ich das und ich mache es ganz schnell.
Ich mache es schneller als du.
Okay, dann mach.
Okay, also Vanessa und ich haben insgesamt 8 Elternparteien. Das liegt daran, dass unsere beiden Eltern geschieden sind, getrennt und jeweils neue Partner haben. Das heißt, es sind 8 elterliche Personen im Raum. Dazu gibt es nur noch eine Oma. Nee, das stimmt auch nicht.
Hm?
Es gibt noch die Mutter vom Partner deiner Mutter.
Stimmt.
Also es gibt 2 Omis nur noch.
Hm.
das hat sie schon so ein bisschen eingedampft, würde ich sagen. Nee, wobei, auch der Partner meiner Mutter hat auch noch seine Eltern. Und aber bei der Partnerin von meinem Papa weiß ich es auch nicht. Okay, aber letztes Jahr war eigentlich gutes Weihnachten, würde ich mal sagen. Da haben wir gefeiert, an Heiligabend, mit deiner Mutter, ihrem Partner, seiner Mutter, der Mutter von deiner Mutter, dein Bruder und mein Vater.
Und meine Stiefschwester. Nee, die war nicht da.
Und zwei Hunde.
Das war chaotisch, aber das war nicht schlecht, weil sich dann, das waren so viele Leute, da war dann irgendwie auch ein bisschen egal. Und es waren so viele unterschiedliche Parteien, da hatte auch niemand irgendwie das Gefühl, dazugehören oder eben nicht dazuzugehören, weil irgendwie alle halt so halb dazugehört haben. Und es gab einfach genug Leute, die sich mit Leuten untereinander unterhalten konnten. Also anders. Meine Oma ist schwer dement und sich mit der zu unterhalten, kostet einen den letzten Nerv. Egal, wie gern man dann das macht, egal, wie doll man sich vorher vornimmt, heute habe ich extra viel Geduld. Es ist einfach Menschen unmöglich, sich länger als eine halbe Stunde zu unterhalten und nicht irgendwann zu denken, oh mein Gott, Hilfe. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, glaube ich, sondern ganz normal. Weil wenn man wirklich 40 Mal hintereinander die gleiche Frage beantworten muss, dann, man ist ja nicht sauer auf sie, aber man kann einfach irgendwann nicht mehr. Und deswegen hilft es dann, wenn andere Leute dabei sind, die dann einspringen können. Wechseln. Und dann die nächste Frage 40 Mal beantworten können. Und das Gleiche gilt natürlich aber auch für irgendwie andere Großeltern oder Parteien, die nicht so involviert normalerweise in die Familie sind, wo man jetzt vielleicht nicht so weiß, worüber man sprechen kann. Da hat man halt schnell die Smalltalk-Themen abgehakt. Da hilft das, wenn man dann durchwechseln kann. Mhm. Oder wenn einfach so ein grundsätzliches Chaos herrscht, dass niemand so alleine gelassen ist auch. Das Gute daran ist aber, dass alle Parteien, die anwesend waren, entweder dement oder jung bzw. enge Familie waren. Also mit meiner Mutter und ihrem Partner verstehen wir uns sehr gut und treffen uns auch sehr, sehr viel. Da haben wir schon mal nicht dieses Thema von politischem Disput oder irgendwas. Wir diskutieren natürlich manchmal, aber da gibt es jetzt erstmal keine großen Konflikte, weder in Meinung noch irgendwie familiäre Konflikte, die nicht aufgearbeitet worden sind oder so. Ich denke, das ist der Vorteil, wenn man halt erst als Erwachsene quasi sich kennengelernt hat. Mhm. Und mit meiner Omi gibt es offensichtlich auch keine Konflikte und mit der Mutter dem Partner von meiner Mutter auch nicht, weil die sind halt alt. Was hat man halt für Konflikte mit so alten Leuten, die nicht mehr richtig... Also die haben ja keine politischen Meinungen mehr.
Das würde ich nicht immer so sagen.
Nicht bei allen, nein, das stimmt. Aber in dem Fall gibt es da keine Grundlage für Streits. Außer, dass man vielleicht manchmal denkt, okay, das wäre jetzt irgendwie unfreundlich oder musste man das jetzt unbedingt so sagen. Aber ich finde, das ist ja was man halt einfach mal aushalten kann.
Ich würde auch sagen, Streit an Weihnachten hatten wir in den letzten Jahren.
Nie.
Offenen Streit?
Nee. Aber das geht ja nun mal vielen Leuten so, dass sie offene Streits haben.
Ja.
Und ich finde, da gibt es unterschiedliche, also die Frage ist ja erstmal, feiere ich überhaupt mit einzelnen Familienmitgliedern zusammen, ja oder nein? Wie würdest du das entscheiden, auf welcher Grundlage?
Auf welcher Grundlage ich das entscheiden würde, das ist so individuell, glaube ich.
Na du jetzt.
Ja, ich entscheide das auf der Grundlage, dass ist das eine Person, mit der ich viel zu tun habe? Und gerne zusammen bin, ist das eine Person, die sich für mich interessiert? Oder ist das eine Person, die zwar Familie ist, aber eigentlich nicht so richtig Teil meines Lebens ist? Mhm. Und dann würde ich sagen, dann verbringe ich Zeit mit den Personen, die mich im Jahr begleiten, die mir wichtig sind. Und dann ist es zweitrangig, ob das jetzt Verwandte sind. Mhm. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr ja auch Friendsmas gemacht und mit unseren engsten Freunden am zweiten Weihnachtsfeiertag Weihnachten gefeiert. Mhm. Und die sind ja offensichtlich nicht mit uns verwandt. Und ich würde, glaube ich, nicht mit jemandem Weihnachten feiern, nur weil ich mit dem verwandt bin.
Okay, das heißt, du unterscheidest nach Hierarchie sozusagen an den einzelnen Weihnachtstagen. Also an Weihnachten die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder am liebsten Zeit verbringst.
Ja.
Was aber, wenn
jetzt
zum Beispiel dein Vater einlädt am 24. Mhm. und du aber mit dem eigentlich nicht so viel Zeit verbringst, aber der lädt halt nur mal da ein. Würdest du dann einfach sagen, dann komme ich nicht?
Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also, hatten wir jetzt so noch nicht.
Also, das wir umgehen eine... das, indem wir jedes Jahr die Ersten sind, die das ansprechen. Ich würde sagen, das ist schon mal der erste Tipp.
Ja.
Je also wir haben proaktiver das... ihr seid, desto mehr Handlungsmacht habt ihr.
Genau. Und sprecht zuerst mit den Leuten, die euch am allerwichtigsten sind, im Zweifel.
Und wenn ihr jetzt in so einer Familie lebt, in der das so seit 30 Jahren vorgetaktet ist, also jeden 24. um 16 Uhr geht es bei Oma und Opa braten, um 18 Uhr geht es bei meiner Mutter das und das, weißt du so, dann würde ich einfach auch schon am Weihnachten davor, es ist jetzt blöd, weil es ist natürlich zu spät, würde ich einfach schon mal eine Ansage machen, das war so schön, nächstes Jahr habe ich mir aber vorgenommen, werde ich mal Weihnachten mal anders feiern und das dann so machen, wie ihr wollt. Jetzt ist natürlich schon November, jetzt könnt ihr das nicht mehr machen. Aber was ihr natürlich machen könnt...
Na, könnt ihr trotzdem machen. Man kann sagen, ich habe jetzt gerade noch mal den Podcast von Vanessa und Lukas gehört, habe nochmal über Weihnachten nachgedacht und habe gedacht, ich würde es gerne anders machen. Ich würde gerne mal zu mir einladen, dass mal alle zu mir kommen. Ich weiß ich nicht, meine Wohnung ist vielleicht eigentlich zu klein dafür. Dafür bringt dann jeder was mit und wir machen es uns gemütlich und so, das ist das, was ich mir vorstelle. Oder ich möchte mal wegfahren. Oder...
Ich denke auch, dass proaktiv Vorschläge machen, zum Beispiel sowas wie, ich lade zu mir ein, ist immer ein guter Startpunkt für eine Diskussion, weil dann müssen die anderen ja erstmal nachziehen. Das ist ja jetzt erstmal, du hast ja jetzt erstmal nicht gesagt, ich hasse euch alle, ich will nicht mit euch Weihnachten feiern, sondern du hast ja erstmal nur einen Vorschlag gemacht.
Ja,
und dann müssen die dann, keine Ahnung, Mutti oder wer auch immer sich dann darüber aufregt, ja erstmal erklären, warum ist das denn jetzt so verwerflich, dass man erstmal zu sich einladen will, wenn sie doch auch jedes Jahr zu sich einlädt. Dann sagt sie, naja, das haben wir immer so gemacht. Und dann kann man antworten.
Ja gut, aber früher hat man ja auch Sachen das gemacht und wissen, dass es falsch ist. Ja, das kann man gut machen, auch bei, würde ich sagen, bei Familien, die vielleicht woanders wohnen. Wenn man selber nach Göttingen gezogen ist zum Studieren und die Familie wohnt aber noch in Flensburg, keine Ahnung, dann kann man auch mal sagen, ja, aber jetzt habe ich ja auch mal eingeladen. Das kommt auch mal zu mir. Ich fahre ja auch jedes Jahr immer zu euch und nehme die Reise auf mich. Wir sind doch eine Familie, das ist doch mal ein Geben und Nehmen.
Dann ist natürlich oft das Argument, naja, ein Omi kann nicht mehr reisen oder so. Stimmt ja auch.
Ja, Omi kann nicht mehr reisen. Da muss man Omi vielleicht auch erstmal selber fragen und nicht Omi, und um dann auszuschließen, dass Omi von der eigenen Tochter als Vorwand vorgeschoben würde, wenn man da keine Lust hat, mit der Omi 2-3 Stunden Auto zu fahren. Oder im Zug zu fahren. So. Da würde ich erstmal nachfragen. Und was auch noch ein Tipp ist, wenn man Konflikte beim Thema Essen hat, das gibt es ja auch, dass man dann einfach mal sagt, ich mache den Hauptgang. Und dann mache ich mal den vegetarischen Braten. Und dann gucken wir mal, ob das schmeckt.
Ja, weil da wird ja oft schon vorher gesagt, wehe, du machst das Vegetarisches, dann wird Onkel Werner richtig sauer.
Ja, das kann man ja mal abwarten, was Onkel Werner dann wirklich sagt. Was ist eigentlich hier draußen los?
Nee, du weißt doch, dass es Familien gibt, in denen das dann wirklich ein Eklat ist.
Ja, wenn dann solche Befindlichkeiten über das gemeinsame Weihnachtsfest gestellt werden, dann ist auch schon die Frage, worum geht's hier eigentlich?
Das und da, glaube ich, kommt unser spezieller
Charakter. Hier ist ein nerviger Hund, keiner von unseren Hunden bellt, ist draußen irgendwie hier im Park, keine Ahnung.
Junge, der rastet aber richtig aus gerade. Ja. Ich wollte sagen, das ist unsere Sondercharaktereigenschaft von uns beiden, glaube ich. Wenn wir Familienmitglieder hätten, die über ein Schnitzel das Weihnachtsfest zu einem Drama machen würden, dann sind Lukas und ich da sowas von klar, wir würden alleine Weihnachten feiern.
Heute ist hier wirklich was los.
Es ist sehr unruhig hier. Was ich sagen wollte ist,
ja.
Ich würde erstmal ins Gespräch gehen und sagen, hey, so ich habe gehört, so vegetarischer Hauptgang geht gar nicht oder keine Ahnung, was auch immer das Thema ist. Wo ist denn das Problem? Dann würde ich mir das anhören. Und wenn dann, ja, das geht einfach nicht und dann ist der unglücklich, dann würde ich einfach mal sagen, okay, ich habe ja das Gefühl, es geht gar nicht um das menschliche Miteinander. Es geht gar nicht darum, sich zu sehen oder einen schönen Abend zu verbringen. Es geht nur darum, die eigenen Sachen durchzusetzen. Und dann kommt natürlich das Argument, nein, du willst ja auch nur durchsetzen,
dein Veggie-Dings.
Dann kann man ja sagen, na gut, mir macht das gar nichts, wenn wir einfach zwei getrennte Hauptgänge essen. Aber wenn ich jetzt einlade und das Essen mache, dann ich esse ja normalerweise auch das, was ihr esst. Wenn du einen Salat zur Verspüßung machst, dann esse ich ja den Salat. Das ist ja auch einfach eine moralische Überzeugung. Und wenn man da so wenig mitgehen kann, dann frage ich mich, ob man einfach gar kein Interesse an dem anderen Menschen hat. Und dann ist die Antwort darauf vermutlich, doch, aber das Handeln ist nein. Und dann würde ich für mich persönlich, hätte ich da gar kein Problem mit zu sagen, gut, dann feiere ich mit meinem Partner alleine. Weil, also, das ist, wir haben... Wie alt wird man so? 80. Man hat davon 10 Weihnachten, an denen man sich kaum erinnern kann. Man hat 70 Weihnachten. Minus 5, an denen man, keine Ahnung, krank ist oder irgendwas anderes. Das sind 65 Weihnachten, wenn es gut läuft. Warum soll ich denn eins von den 65 Weihnachten oder einen von meinen, keine Ahnung wie viele Tagen, die ich lebe, mit Menschen verbringen, die mich nicht sehen, die mich nicht akzeptieren, die kein Interesse an mir haben, die mich im Leben nicht weiterbringen werden, die auch in Zukunft keine Relevanz haben werden? Denn was will ich ja von anderen Menschen? Ich möchte ja Verbindung, ich möchte gesehen werden, ich möchte emotionale Nähe, ich möchte nicht einsam sein. Aber bin ich weniger einsam, wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, die mich nicht sehen und von denen ich auch nicht gesehen werden möchte? Und natürlich ist das schwierig, eine Grenze zu setzen und zu sagen, ich komme nicht, wenn der AfD-Onkel kommt. Ich bla bla bla. Alles diese Konflikte. Aber langfristig sind das ja zwei Sachen. Zum einen das klare Bekennen zur eigenen Moral und den eigenen Überzeugungen, was immer ein sehr bekräftigendes, selbstbewusstseinsstärkendes Verhalten ist.
Ja, und umgekehrt, wenn man das darüber hinweggeht, über seine eigene Moral und Vorstellung und das mit sich machen lässt und sich das anhört und sich schlecht behandeln lässt, das macht ja auch was mit einem.
Genau. Und auf der anderen Seite ist es immer die Entscheidung, seine Energie oder seine Zeit in Menschen zu investieren, die die eigene Einsamkeit verschlimmern oder verbessern. Weil nur wenn man physisch mit Leuten zusammen ist, ist man ja nicht weniger einsam.
Ja.
Und im Zweifel ist man vielleicht sogar weniger einsam alleine, als in einem Raum voller Leute, die sich eigentlich nicht wirklich für einen interessieren.
Ja.
Und das zweite, also das erste war dieses Thema mit Selbstwert stärken und das zweite ist das mit dem Einsamkeit. Aber dazu gehört ja auch, in dem Moment, in dem ich klare Grenzen setze und klar definiere, welche Eigenschaften oder Aussagen oder was auch immer sind für mich okay, setze ich ja gleichzeitig eine Grenze, welche Menschen möchte ich in mein Leben lassen. Und je strikter ich aussortiere und je strikter ich darauf achte, was ist mir wichtig, desto mehr ziehe ich ja auch Leute an, die genau das verkörpern.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt das Thema Friendsmas. Wir haben uns an dem Weihnachten gegen ein Weihnachten mit einer Familienpartei entschieden, zugunsten von Friendsmas. Weil diese Familienpartei keine Partei ist, der ich meine Sorgen anvertraue oder meine Ängste oder irgendwas. Ich kann mit denen an einem random Dienstag essen gehen, aber ich muss jetzt nicht intensiv Zeit verbringen. Meine Freunde sind Menschen, die ich mir ausgesucht habe und die mich ausgesucht haben. Und dieses gemeinsame Erlebnis von Weihnachten feiern stärkt unsere Verbindung. Es ist eine dazu gewonnene Erinnerung. Es ist ein gemeinsames, hey, wir haben uns hier gerade alle für diesen Moment entschieden. Wir haben alle Familienfeiern deswegen abgesagt oder verschoben oder was auch immer. Es ist eine conscious decision für diesen Rahmen von Menschen in meinem Leben. Und das steigert natürlich auch unsere Verbindung an allen anderen Tagen im Jahr. Das heißt, die Chance, dass ich weniger einsam bin, ist viel höher in dem Moment, wo ich mich erstmal für das Schwierigere entschieden habe. Und selbst wenn ich alleine Weihnachten feiere oder nur mit meinem Partner, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen trostloses Weihnachten, weil man da sitzt und sich so denkt, so, ja schade, ich hätte auch gern Familie, mit der ich zusammensitze.
Aber zu welchem Preis?
Aber an allen anderen Tagen habe ich entweder den Fokus auf mich gewonnen und gelernt, was ist mir wichtig, was bin ich für ein Mensch, wie kann ich mir selber eine schöne Zeit machen, oder habe die Verbindung zu meinem Partner gestärkt, weil wir uns beide so nah sind und so einig über unsere Moral und Wertvorstellung, dass wir sagen, hey, ich kann mich immer auf dich verlassen, auch in Momenten, in denen das schwer ist, weil es natürlich immer schwer ist, einem Familienmitglied zu sagen, hey, so kann ich mit dir nicht an einem Tisch sitzen.
Ja. Jetzt muss ich noch dazu einen Punkt, der auch gefragt wurde, ist, warum ist Weihnachten noch so wichtig, obwohl die Kirche nicht mehr so wichtig ist und Weihnachten ist ja ein christlicher Feiertag.
Ich möchte ganz kurz was einschieben, sorry. Ich habe heute eine Statistik gesehen, dass Deutschland im europäischen Vergleich die krasseste Entwicklung christlicher Jugendlicher hat. Es gehen fast so viele junge Männer wie Rentner in die Kirche.
Also die stärkste Zunahme.
Ja.
Okay. Gut, für die ist dann wieder auch was anderes, aber ich würde sagen, im Durchschnitt nicht.
Ja.
Genau, das ist der Punkt, wo ich da auch noch mal drauf eingehen will, weil es Deutschland ist ja theoretisch nicht, also Deutschland, Bundesrepublik Deutschland GmbH, ist theoretisch ein säkularer Staat, also frei von der Kirche. Das stimmt ja aber nicht, weil wir haben ja Ostern frei, relativ viele Tage, und Weihnachten, und das sind ja christliche Feiertage. Und dass diese Feiertage, die sind halt meiner Meinung nach, oder ich bin ziemlich sicher, für viele der Grund, warum Weihnachten auch so wichtig ist, weil die da eben konsequent die meisten Menschen frei haben. Wer hat nicht frei? Richtig. Polizei, Feuerwehr, die Krankenhäuser, Pflegeheime etc. Die haben alle nicht frei, aber auch die sind, das weiß ich selber, in Notbesetzung, also in der ganz geringen Besetzung, was halt sein muss, das, was eben dazu führt, dass sehr viele Leute auch aus diesen sehr relevanten Berufen frei haben. Und das lädt halt diese zwei Tage, nee, der 24. ist ja nicht mal ein Feiertag, aber es lädt halt diese Tage von 25. und 26. halt nochmal auf, weil da halt jetzt, ich habe es ja eben erklärt, aber alle frei haben. Mhm. Und wir haben jetzt auch zum Glück die Situation, dass weder unsere Eltern in solchen Berufen arbeiten, an denen man nicht auch am 27. oder am 28. frei haben kann, und unsere Freunde eben auch nicht. Ne? Also das muss man dazu sagen. Das heißt, natürlich ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man Freunde und Familie hat, die eben in diesen Berufen sind, wo vielleicht auch an den Feiertagen gearbeitet werden muss. Aber dann ist es eh was anderes. Aber
manchmal ist es sogar fast einfacher, weil es das dann entzerrt und man dann einfach sagt, okay, dann meine Güte, feiern wir halt am 30. nochmal irgendwie nachträglich Weihnachten zusammen und setzen uns irgendwie hin. Aber was wollte ich sagen? Achso, genau. Das Problem natürlich ist, dass das ja auch die Erwartungshaltung stärkt. Also wenn ich halt nur 3 Tage frei habe und mich darauf freue, dann habe ich ja auch irgendwie, jeder hat da so das Bedürfnis, es muss meinen Vorstellungen entsprechen, meine Freizeit muss gut genutzt sein, meine Idee von Weihnachten muss erfüllt sein, und so wie ich mir das wünsche, muss es passieren. Und da, also gehen wir jetzt mal von einem Konflikt aus, der nicht AfD-Level ist oder halt so krasse Menschenrechtsfragen, sondern einfach irgendwie so, ja, keine Ahnung, man irgendwie eine Mutter, die immer kommentiert, dass man dick geworden ist. Mhm. Oder ein Vater, der immer fragt, ob man jetzt endlich mal was geworden ist, sowas.
Oder wie es jetzt mit Nachwuchs aussieht.
Ja, also so Sachen, wo man für sich persönlich entschieden hat, okay, das ist nicht ein Grund, gar keine Zeit mehr mit diesen Leuten zu verbringen, aber es belastet mich irgendwie. Wie kann ich damit umgehen? Dann würde ich für mich selber erstmal definieren, anhand der vorherigen Weihnachten, wie, bis zu welchem Punkt sozusagen war es für mich erträglich und wann hat es das so umgeschwungen zu einem, das tut mir hier gerade gar nicht mehr gut.
Ja.
Das würde ich mir vorher irgendwie visualisieren, aufschreiben, in mein Handy schreiben, Notizen, etwas auch immer. Schreibt euch das auf. Macht euch das klar. An welcher Stelle war es letztes Mal genug? Wann ist der Punkt gekommen, an dem es euch wehtut, an dem es euch beeinflusst negativ? Und zwar nicht nur ein, oh, ist das nervig hier, sondern wirklich, wo es wehtut.
Ja.
Und dann setzt ihr euch Grenzen. Also, keine Ahnung, schreibt es euch in die App. Spielt Bullshit-Bingo mit euch selber. Nachdem das zweite Mal jemand gesagt hat, ihr seid dick geworden, sagt ihr, dann schreibt ihr euch das vorher auf und dann sagt ihr, das ist mega verletzend, ich finde das gar nicht schön, dass das hier gerade gesagt wird, ich habe gerade keine Lust mehr, hier mit am Tisch zu sitzen. Und dann, wenn man eine Möglichkeit hat, fährt man nach Hause oder man zieht sich vielleicht kurz zurück oder man hält es halt einfach aus, diesen Moment, und der ist mega schlimm und mega schwer, aber der einzige Weg, nicht jedes Jahr aufs Neue in genau die gleiche Situation zu geraten. Und auch der einzige Weg, keinen riesengroßen Konflikt zu hervorkommen zu lassen. Weil das ist ja quasi, das bietet ja noch die Möglichkeit von Reflexion auf der anderen Seite, weil nicht in allen Fällen ist das ja böse gemeint oder bewusst wird man da gerade verletzt.
Mhm.
Weil wenn man das jetzt alles nie sagt, dann staut sich das ja auch krass auf. Und dann kommen wir wieder zum Thema Einsamkeit, die Verbindung zu diesen Menschen wird nicht besser dadurch, dass ihr nicht sagt, wie sie euch gerade verletzen.
Ja.
Also die Verbindung zu eurer Mutter wird nicht enger, nur weil ihr nie sagt, dass sie euch gerade wehtut.
Ja, mit der Frage nach Nachwuchs, mit der Frage nach Partnerschaft, mit der Frage nach, keine Ahnung, sexueller Orientierung, was auch immer für unsensible Fragen gestellt werden können.
Und bei diesem Grenzen setzen oder eigene Bedürfnisse klar für sich benennen, finde ich, das hilft auch krass beim Aushalten. Also wenn ich für mich selber, und das habe ich auch die letzten Jahre schon gemacht, weiß, okay, um 22 Uhr werde ich sagen, dass ich müde bin und nach Hause fahren. Oder ich werde alle halbe Stunde für 10 Minuten auf die Toilette gehen und da irgendwie auf TikTok rumgammeln oder so. Oder ich will hier niemanden von mir überzeugen. Ich will auch nicht überzeugt werden. Ich möchte hier keine neuen Familienbande knüpfen. Ich möchte kein fröhliches O-Tannenbaum gemeinsam singen. Ich will einfach diesen Abend hinter mich bringen. Und das ist für mich okay. Und ich erwarte auch nicht mehr. Und das ist genau das, wie ich diesen Abend quasi geplant habe. Ich finde, dann kann man das richtig gut, dann kann man es viel besser aushalten. Mhm. Also das ist natürlich, also
wenn man sich Exit-Strategien überlegt.
Ja, und es ist einfach, ja, Erwartungsmanagement.
Ja.
Und das finde ich auch gut, redet mit euren Freunden, oh, jetzt macht ihr eine kleine Quaken, redet mit euren Freunden ehrlich über deren Weihnachten und über deren Erwartungs- und ja, Gefühlsmanagement, weil ich finde, das hilft so krass, dass man weiß, man ist damit nicht alleine.
Ja.
Also wenn man vorher sagt, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht so Lust auf Weihnachten, weil ich weiß eh, dass mein Onkel wieder gemein ist und mein Vater mich ignoriert und keine Ahnung was. Und dann sagt deine Freundin, ja, geht mir genauso. Dann kannst du an Weihnachten da sitzen, an die Worte deiner Freundin denken und so denken, Alter, hier sitzen gerade so, so viele Menschen, denen es genauso geht.
Und also, vielleicht verabredet ihr euch auch für einen kurzen Austausch.
Ja, das hilft auch sehr. Zwischendurch einfach mal
bei WhatsApp einchecken. In die Gruppe schreiben, ja. Na, wie läuft's bei euch so?
Ja.
So, das machen wir auch eigentlich regelmäßig. Manchmal früher, manchmal später. Aber meistens, wenn einer von uns mal irgendwie auf Klo geht oder so, dann horchen wir mal, wie es den anderen geht.
Ich habe auch das Gefühl, früher waren, also wir sprechen ja eigentlich schon immer sehr offen über solche Themen und über Konflikte und so in Familien, aber ich weiß, dass ein paar von unseren Freunden und so das früher immer gern so ein bisschen schön geredet haben oder geheim gehalten haben. Also das waren dann Leute, die dann nach solchen Feiertagen halt gesagt haben, oh, es war so schön und so idyllisch und wir hatten uns so lieb und bla. Und bei allen stellte sich irgendwann raus, so lieb und so idyllisch ist es eigentlich gar nicht, solche ja. Feste. Und ich habe das Gefühl, seit wir uns da viel ehrlicher drüber austauschen, geht es allen besser damit.
Ja.
Weil man dann eben nicht so das Gefühl hat, warum ist bei mir, also das, was, ich glaube, das, was die meisten an Weihnachten so traurig macht, ist ja dieser Gedanke.
Die bei Anna ist schön.
Ja, alle sitzen zusammen, haben sich lieb. Aber das stimmt nicht.
Nein, das stimmt nicht. Und was ich auch noch sagen kann, begrenzt die Zeit, die ihr da seid. Mhm. Also, dann sagt, ja, Mutti, Vati, wer auch immer, Onkel, wo auch immer, ja, ich komme, aber ich komme auch erst um 18.30 Uhr. Ich komme nicht schon um 15 Uhr zum Kaffee und Kuchen. Mhm. Das ist mir einfach zu viel Zeit. Also wenn wir sagen 15.30 Uhr Kaffee, Kuchen, dann reden wir von 5 Stunden, es ist 8:30 plus noch hier Nachtisch vielleicht, dann sind wir schon schnell bei 7, 8, 9 Stunden am Stück mit der Familie zusammen, auf engem Raum.
Ja.
Ja, oder vielleicht sagt ihr dann, wenn ihr da gar nicht drum rumkommt, ich muss jetzt einmal in die frische Luft, ich mache jetzt mal einen Spaziergang oder so oder keine Ahnung.
Und was auch hilft, ist, sich einen Buddy zu suchen. Also gerade in größeren Familienrunden, sucht euch so eure Cousine oder sowas, mit der ihr so, konzentriert euch auf eine Person und blendet die anderen ein bisschen aus.
Ja.
Also wenn ihr die Möglichkeit habt.
Ja, genau.
Und ehrlich gesagt, wirklich, wenn ihr allein in eurer Familie seid und das Gefühl habt, ihr seid da auch wirklich allein, emotional und auf ganz vielen Ebenen, dann lasst es lieber. Ihr werdet nicht weniger allein, nur weil ihr anwesend seid.
Ja.
Sucht euch Freundinnen,
und
klingt euch bei anderen, geht in ein Altenheim und feiert mit irgendwelchen einsamen Rentnern Weihnachten.
Ja, also, was ich auch, wovon ich glaube ich auch, wo man wegkommen muss, so, ja, Weihnachten, es ist vielleicht das letzte Weihnachten mit Oma. Ja, stimmt. Aber ich glaube, auch Oma und Opa oder der kranke Onkel oder wer auch immer hat mehr davon, wenn ihr euch dann eine Woche später nochmal einzeln trifft.
Und was ich auch sagen muss, es ist das letzte Weihnachten mit Oma, aber es gab ja davor schon 40 Weihnachten und ich bin garantiert nicht dafür verantwortlich, dass die Familie sich zusammengerafft bekommt, sodass man ein gutes Verhältnis zu Oma hat. Also das ist ja das gleiche Argument wie, es ist doch dein Vater, es ist doch deine Mutter.
Ja.
Ja, aber ich bin nicht verantwortlich für die Beziehung zu meinen Eltern. Das geht andersrum.
Das ist unsere Meinung jedenfalls, ja.
Ich finde, das sollte eine allgemeine Meinung sein.
Deswegen haben wir einen Podcast und beeinflussen euch.
Kein Kind würde doch jemals, das ist wider der Natur, als Kind sich von seinen eigenen Eltern lossagen, wenn man geliebt, behütet, gesehen und sicher aufgewachsen ist. Jedes Kind hat ein Bedürfnis nach Schutz und Liebe durch die eigenen Eltern, egal wie alt man ist. Aus welchem Grund sollte man, wenn man in einem Haushalt aufgewachsen ist, in dem man sich entfalten konnte, in dem man sein durfte, wer man ist, Entfernen von den eigenen Eltern. Niemals. Ich kenne nicht eine einzige Person, jemals in meinem ganzen Leben habe ich niemanden getroffen, der gesagt hat, boah, meine Eltern, die haben mir immer zugehört. Mein Papa war immer bei den Veranstaltungen von der Schule da und kannte die Namen von meinen Freunden. Meine Mutter fragt mich, wie es mir geht, wenn ich weine. Und wenn ich ihr sage, naja, das, was du gesagt hast, das war irgendwie ein bisschen gemein, dann hört sie mir zu und dann reden wir darüber. Und dann habe ich mit 18 beschlossen, fick meine Eltern, ich rede nie wieder mit denen. Niemand. Warum sollte man das tun?
Ja, das stimmt.
Alle Leute, die ihre Eltern nicht regelmäßig anrufen, tun das nicht, weil wenn sie da anrufen, die Eltern nur über ihre eigenen Probleme reden. Oder darüber, wie enttäuscht sie über den Abschluss, nicht vorhandenen Uni-Abschluss sind oder was auch immer. Und das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass eure Eltern schlechte Menschen sind, sondern damit, sie wissen es nicht besser im Zweifel. Und was mir geholfen hat, war auch der Gedanke, das ist deren Form von Liebe. Also zum Beispiel der Wunsch nach einer bestimmten Ausbildung liegt darin, dass ein fester Job für Leute aus der Generation Sicherheit bedeutet. Und was wünscht man sich für seine eigenen Kinder? Natürlich Sicherheit, der die Frage nach Nachwuchs ist, weil das für eine Mutter vielleicht das größte Glück, du bist vielleicht das größte Glück für deine Mutter und deine Mutter wünscht dir, dass du ebenso großes Glück bekommen kannst. Also es ist auch so, aus dieser Perspektive zu sehen. Und deswegen trotzdem das nicht zu entschuldigen.
Ja.
Also das zu verstehen heißt ja nicht, das anzunehmen.
Ja.
Ich kann die Beweggründe nachvollziehen, aber zum Beispiel dieser Satz, wir leben alle das erste Mal. Ja, ich lebe auch das erste Mal und ich verstehe es ja auch. Und ich rede ja auch nicht so mit denen. Also transgenerational trauma ist nicht die Ausrede für alles.
Das ist richtig. Was, ich habe noch hier nochmal so einen kleinen Artikel hier nebenbei geladen. Was natürlich auch, was das klar, eigentlich klar ist, aber was das nochmal bewusst macht, ist, dass an Weihnachten ja auch oft dann Konstellationen zusammenkommen, die so im Alltag nicht existieren. Ne, wenn deine Mutter drei Geschwister haben, die sind selten alle unter einem Dach. Und wenn dann noch, keine Ahnung, beide Schwiegereltern dazukommen und bla, und dann fließt ja auch nochmal meistens ein bisschen mehr Alkohol, gerade in Deutschland, dann hat man noch deutlich mehr Reibungspunkte. Das ist auch was man ja vielleicht im ersten Moment vergisst, weil man ja zu allen Parteien vielleicht eine einzelne Beziehung hat, aber im Großen und Ganzen, die Gruppe ist dann halt nochmal anders. Und
wenn man eigentlich eine ganz solide Familie hat, also aber dann zum Beispiel so eine etwas konfliktreichen Gemengelage durch zu viele Parteien, dann hilft auch immer einfach Programme. Also wenn man sich eigentlich ganz okay versteht, aber es sind halt einfach zu viele Leute auf einem Haufen, Programm. Setzt euch mit euren Cousinen und Leuten in eurem Alter oder so, die in eurer Familie sind, zusammen und sagt, okay, wir organisieren um 16 Uhr irgendwie eine lustige Klangschallmeditation oder so und um 18 Uhr hauen wir eine Präsi an die Wand und reden wir irgendwie über unsere Jahreshighlights oder sowas. Leute beschäftigt halten. Das sind wir so Kindergartenkinder.
Ja.
Da kommt ihr nicht auf eigene Ideen.
Das stimmt, das stimmt. So ein kleines Kahoot-Quiz.
Ja, es ist doch, also ich meine, aus welchem Grund werden denn Lieder gesungen? Doch nicht, weil es so wahnsinnig schön klingt, wenn man Lieder singt. Nee, weil man da was zu tun hat.
Stressabbau.
Ja, Gemeinschaftsgefühl, Stressabbau. Wenn man Lieder singt, kann man keine nationalsozialistischen Parolen verbreiten, außer man singt nationalsozialistische Lieder.
Das ist schwierig.
Aber da kann man ja Opa sagen, pack das Blümelein weg.
Opa.
Opa heute nicht.
Heute nicht.
Und dann, läuft schon mal runter.
Okay, also nochmal kondensiert.
Ja.
Was sind unsere Tipps? Zeit begrenzen.
Klare Grenzen
setzen. Zeit begrenzen, klare Grenzen setzen. Exit-Strategien. Verbündete suchen.
Einsamkeitsthema durchspielen im eigenen Kopf. Ja. Warum wollt ihr dahin und was ist das Problem?
Ja. Was mit Freunden verabreden? Für Weihnachten vielleicht oder halt für anderthalbstündliche Kurzupdates bei WhatsApp oder Threema oder Telegram, whatever you use.
Da wird dann wieder Opa aktiv auf Telegram.
Da ist der Onkel unterwegs beim Wendler. Was haben wir noch?
Eigene proaktiv.
Ihr könnt
selber,
auch,
wenn, je mehr ihr plant, desto mehr habt ihr in der Hand.
Genau, nehmt es selber in die Hand. Es ist jetzt noch gute 7 Wochen hin. Da kann man noch einiges organisieren.
Mhm.
Wie Fäden ziehen.
Mhm. Und noch wenn ein kleiner Tipp, wenn ihr Krawallbürsten seid.
Nee, ich wollte noch kurz einen sneaky Tipp. Wenn zum Beispiel viel getrunken wird in der Familie, dann könnte man auch darüber nachdenken, die Getränke alkoholfrei anzubieten.
Heimlich.
Oder zu verdünnen.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Und ich wollte noch sagen, wenn ihr eh schon Krawallbürsten seid, also wenn ihr schon so das schwarze Schaf der Familie seid, dann einfach auch mal das Ganze als Charity-Event, nicht Charity, sondern einfach als ihr seid quasi Wohltäter zu sehen, indem ihr einfach für andere Leute kämpft. Also das hilft mir auch immer, wenn ich denke, da ist jetzt Hopfen und Malz verloren bei dieser Person, dann versuche ich einfach, die wirklich noch so zu erschüttern in ihrem Weltbild, dass sie es vielleicht bei der nächsten Person nicht mehr versucht. Also, Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt eh mit meinem Onkel, weißt du, oder mit meiner Tante, das ist so eine Tantenfrage, das wird nichts mehr, das weiß ich. Ich würde die auch nicht mehr von mir überzeugen können. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Und dann fragt die wieder, Mensch, Vanessa, willst du nicht nur ein Kind? Sagt irgendwie, Vanessa, letztes Jahr sahst du schlanker aus.
Ist doch so schade, dass du dich für Frauen interessierst. Ich hätte doch so gerne eine Enkelin gehabt.
Weißt du, dann richtig raufhauen, richtig rein. Salz in die eigenen Wunden der Tante streuen. Und dann zum Beispiel sowas sagen, du, Gerda, meine Figur interessiert mich gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber mir ist mein Charakter wichtiger als mein Aussehen. Vor allem, wenn beides mangelhaft ist, hat man ja komplett verloren. Damit müsstest du dich ja auskennen. Vielleicht ein bisschen subtiler, aber einfach mal richtig gemein sein.
Die richtige Weihnachtsatombombe.
Richtig, weil es ist egal.
Ja, also und auch...
Wir bauen ein Atomkraftwerk. Lorio, das haben meine Eltern mir mal schon sehr viel gezeigt. Einfach durch die Decke bei den Nachbarn ballern.
Okay. Ich habe noch mal was anderes. Wenn ihr eh schon das schwarze Schaf seid, dann ist ja auch die komplette Exit-Option da. Ja. Seitdem sie in Berlin studiert, ist sie sowieso schon verändert. Ja, springt auf den Zug auf. Ich komme halt mit Weihnachten nicht.
Ja, oder man kommt halt als Krawallbürste.
Genau, aber...
Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert.
Richtig. Dramatik.
Ja, es ist natürlich schwierig auf so sehr... Weil es sind keine konkreten Fälle. Da kann man immer nicht so genau sagen, wie würden wir damit umgehen. Aber so ungefähr gehen wir mit Familiendynamiken um.
Sonst schickt uns eure Fälle.
Also unser allerliebster Tipp ist wirklich proaktive Gestaltung der Weihnachtstage. Das funktioniert bei uns am besten. Da muss man sich mit niemandem auseinandersetzen. Man kann direkt umgehen. Man kann, wenn man im August schon sagt, du, dieses Jahr kann ich am 2. nicht, Punkt, macht es das oft einfacher.
Ja, da sind wir auf dem Konzert.
Dann ist oft auch die Reaktion ein bisschen so, nee. Also es ist jetzt auch nicht, dass es jetzt so total gerne angenommen wird, aber dann damit, finde ich, lässt es sich leichter leben, als dann an Weihnachten zu streiten. Darauf habe ich nämlich keine Lust.
Ja. Okay.
Und nochmal Rückbezug auf letzte Woche. Wenn ihr euch mit eurem Partner nicht einig werdet, weil der das nämlich nicht so schlimm findet, wenn euer Nazi-Opa Nazi-Sachen sagt, dann nochmal an der Partnerschaft.
Dann nochmal die Partnerschaft überdenken.
Dann nehme ich vielleicht doch lieber einfach als Single auf Weihnachtsfest gehen.
Oder ihr mietet euch jemanden, der euer Partner spielt, wenn ihr euch die Frage sparen wollt.
Das habe ich auch schon öfter überlegt, ob ich da so jemand wäre, der das machen würde.
Und dann, was mache ich Weihnachten?
Habe ich doch gesagt. Ich habe ja jetzt offensichtlich kein Bedürfnis dazu. Übrigens, das wollte ich eigentlich direkt am Anfang schon erzählen.
Okay.
Fragen sich bestimmt Leute. Wir feiern immer in Hamburg Weihnachten, obwohl Lukas' Familie aus der Pfalz kommt. Weil wir haben ein einziges Mal in der Pfalz Weihnachten gefeiert, das zweite Weihnachten, nachdem wir zusammengekommen sind, also so mit 18 oder sowas. Und die Weihnachtsphilosophie war sehr unterschiedlich in den Familien. Bei denen war eher so auf Praktikabilität und möglichst wenig Konflikt. Das heißt,
es gab Lasagne und Suppe.
Es gab eine flotte Lasagne serviert, es gab auch keine Tischdeko, es gab keine schicken Klamotten. Manche Beteiligte der Familie sind in Bademantel und Crocs zum Weihnachtsfest erschienen. Und da war ich so
schockiert,
kulturgeschockt, dass ich vielleicht ein bisschen geweint habe. Und vor allem, was das Thema war, die Art, wie Geschenke in der Familie verteilt wurden, war für mich dann doch sehr ungewöhnlich, weil in dem Moment habe ich das sehr doll auf mich bezogen, weil ich habe halt irgendwie nicht mal eine Karte bekommen oder sowas. Ich wurde einfach ignoriert, seien wir ehrlich. Und in dem Moment hat mich das sehr, sehr verletzt, weil ich dachte, wie gemein ich war ja noch nicht mal volljährig, da kann man doch mal jemanden, der da irgendwie das erste Mal weg von seinen Eltern vor allem Weihnachten feiert, ein bisschen liebevoller aufnehmen. Im Nachhinein habe ich verstanden, das lag nicht an mir, das ist einfach eure Familie. Also niemand hat da so eine, also ihr habt einfach so von eurer Oma so ein Fuffiz zugesteckt bekommen. Und auch nicht irgendwie groß eine Karte oder irgendwas. Und es war einfach ein Unterschied in der Art, wie Weihnachten gefeiert wurde. Aber das hat mir so, es hat mir gar nicht gefallen. Und aufgrund der Tatsache, dass es einfach so weit weg ist von Hamburg, wäre es auch nicht möglich gewesen, Weihnachten zu teilen.
Doch, haben wir einmal gemacht.
Einmal, ja, aber ich meine, so langfristig, wenn deine Familie jetzt in Buxtehude wohnen würde oder sowas, dann hätte ich gar kein Thema, mit denen den ersten Weihnachtsfeiertag zu feiern. Die waren ja jetzt nicht unnett oder so. Aber es wäre ja immer die Entscheidung gewesen, Weihnachten komplett bei denen oder komplett in Hamburg zu feiern. Und da habe ich einfach sofort gesagt, nee, das ist gar nicht, wie ich mir Weihnachten vorstelle. Da fehlt mir extrem viel. Ich habe mich da gar nicht gesehen gefühlt. Und Lukas hat das auch erkannt und hat ja auch den Vergleich zu meinem Weihnachten oder unserem Weihnachten in Hamburg gesehen. Und danach haben wir Weihnachten in Hamburg gefeiert.
Ja.
Und das fand ich...
Gleichzeitig war das auch in dem Jahr, glaube ich, wo ich Weihnachten an der im Krankenhaus gearbeitet habe, während meiner Ausbildung zum Sanitäter.
Ja, es ging dann eh ein bisschen nicht und es ist ja auch einfach unpraktisch da unten hin und wenn man an Silvester wieder hochfahren wollte und so. Es war jetzt nicht nur deswegen.
Einmal sind wir am ersten Weihnachtstag von Karlsruhe dann zurückgeflogen nach Hamburg.
Ja, das waren noch Zeiten von Inlandsflügen.
Nicht, dass wir. Du klingst so, als würdest du nie zurückgesehen, nicht nach der Zeit
zurücksehen. Was ich einfach, weswegen ich das erzählen wollte, ist, dass mir das damals super wichtig war und auch immer noch ist, dass du das ernst genommen hast, dass mich das voll verletzt hat und dass ich, dass mir da einfach was fehlt und dass mir das wichtig ist, dass Weihnachten, auch wenn es bei uns auch nicht perfekt ist in Hamburg, aber mit wie mehr Liebe und mehr Zuhausegefühl gestaltet wird und dass das einfach nicht so gegeben war und dass es auch nicht schlimm ist und wir an anderen, wir sind dann an Ostern zu deiner Familie gefahren, das war immer mega schön. Und ich war auch immer richtig gerne bei deiner Familie, aber halt nicht an Weihnachten.
Ja.
Und das war für dich ja, also du hast es ja gesehen und du hast, dann bist du den Wunsch mitgegangen.
Ja.
Das fand ich voll wichtig. Und hättest du dann ein paar Jahre später gesagt, du Vanessa, ich möchte voll gerne mal wieder da unten Weihnachten feiern, dann hätte ich natürlich ja gesagt, weil du hast ja für mich auch diesen Kompromiss bis hier eingegangen, hast auf meine Bedürfnisse geachtet. Und dann hätte ich natürlich, hättest du gesagt, du, mir fehlt das jetzt aber auch, hätte ich es andersrum genauso gemacht.
Ja. Und wenn man ganz offen miteinander ist, dann kann man auch ja sagen, okay, dann machen wir Weihnachten halt getrennt.
Ja.
Du bei deiner Familie, ich bei meiner Familie. Das gibt es ja auch in vielen Partnerschaften, wo man dann sagt, wenn das für beide in Ordnung ist. Ich glaube, was nochmal ein Riesenthema wird, da mache ich jetzt nochmal einen kleinen Sneak Peek, weil wir selber noch nicht betroffen sind.
Ja.
Eigene Kinder?
Oh nee, ich glaube, das macht es viel einfacher.
Ja, glaubst du. Nee. Für dich vielleicht.
Habe ich aber auch immer schon gehört.
Genau, aber du sagst dann vielleicht, ja, für mich, meine Kinder und das geht nicht und wir machen nur so. Aber ich glaube, da bist du ja auch wieder, oder wir sind da ja auch sehr klar, uns abzugrenzen und zu sagen, nur so geht das. Du würdest ja auch dir in anderen Bereichen da nicht reinreden lassen.
Aber ich habe das jetzt auch schon mitbekommen bei Bekannten. Da war das Kind immer hilfreich, weil es einfach was ist, worauf sich alle konzentrieren können. Und alle sind darüber positiv und lieb. Und ja, da gibt es natürlich auch ein paar Grenzüberschreitungen, aber da kann man dann vielleicht eher nochmal drüber hinweglächeln.
Na gut.
Also ich glaube, bei uns wird das super easy. Also ich weiß auf jeden Fall, sollte ich Kinder bekommen, das wird der Tag werden, an dem ich nie wieder irgendwo anders Weihnachten feiere, außer ich möchte es gerne. Ich werde im Leben nicht dann mein Kind und meine 80.000 Sachen einpacken und gezwungenermaßen irgendwo hineiern. Nur weil das die Tradition ist. Wenn mich das stresst, bleibe ich zu Hause.
Wir haben ja jetzt auch dafür gesorgt, dass in den letzten 8 Jahren keine stabile Tradition entstehen konnte.
Ja, disruptiv. Wir sind die Familienquälgeister. Das ist auch ein Träumchen. Aber wir wirken nie so, weil wir dann halt sagen, oh, wir feiern bei uns und wir haben das und das vorbereitet und wir können das und das machen und dann können wir das und das so. Das wird immer gerne genommen, weil eure Eltern sind auch gestresst vom Weihnachtenplan.
Gerade eure Mütter.
Sowieso.
Weil die,
entlastet eure Mütter.
Weil die allein gelassen werden. Von wem? Männers.
Auch gerne dieses Weihnachten mal einen Streit anfangen, wenn ihr seht, dass die Mütter gekocht haben und danach auch noch aufräumen müssen und die Männer daneben sitzen im Wohnzimmer. Einfach mal einen Streit anfangen und schöne Grüße von Vanessa schicken. Das befreit. Das befreit euch, Leute. Seid die wütenden Töchter, seid die unangepassten Töchter, seid die Töchter, über die die Augen verdreht werden. Weil ihr seid dann frei wenigstens und es gibt kein besseres Gefühl. Okay, jetzt wird aber
das
jetzt
Wort zum Sonntag war das.
Unruhe veranstaltet von Flora, der nach einer schottischen Freiheitskämpferin benannt ist.
Die freut sich, glaube ich, auch schon auf Weihnachten, die hat nämlich auch schon das ein oder andere Pappgegenstand zerlegt. Und Alba ist auch riesiger Fan von Weihnachten, weil dann wird stundenlang das Geschenkpapier und Pappe zerlegt.
Und 8 Milliarden kleine
Einzelteile. Die werden so klein, da kannst du sie einfach danach wieder aufsaugen.
Die ist unser kleiner Schredder. Okay.
Ich habe schon gesagt, das war das Wort zum Sonntag. Das war meine Verabschiedung.
Ach so. Ernsthaft?
Das war das Wort zum Sonntag.
Tüldü.